Der entscheidende Punkt bei internationalen Instanzen ist also, ob die Staaten sie anerkennen, sich ihren Entscheidungen unterwerfen und auf dieser Grundlage Konsequenzen ziehen. In dem Fall können militärische Konflikte durchaus verhindert werden. Doch das ist nicht die Regel. Dort, wo Staaten Schiedssprüche ignorieren, weil sie nicht im eigenen Interesse sind, stößt das System schnell an seine Grenzen. Gleichzeitig hofft man, dass die immer stärkere Normensetzung Auswirkungen auf das Verhalten von Staaten hat und sie im internationalen Bereich reguliert. Das kann etwa dazu führen, dass Staaten keine Munition mehr kaufen, die international geächtet ist, um sich erst gar keine Probleme einzuhandeln. Es gibt auch ein zweites Ziel. Internationale Regeln sollen auf Gesellschaften wirken, die von ihrer politischen Führung das Einhalten dieser Normen verlangen. Unbestreitbar ist, dass es Staaten wichtig ist, sich scheinbar an das Völkerrecht zu halten, selbst wenn sie Krieg führen. Wir konnten sehen, dass die USA 2003 erhebliche Mühen auf sich genommen haben, um ein Mandat für ihren Angriffskrieg auf den Irak zu erhalten. US-Außenminister Colin Powell hielt vor den Vereinten Nationen eine denkwürdige Rede, in der er sich für den Sturz Saddam Husseins aussprach, weil dieser Massenvernichtungswaffen und mobile Biowaffenlabore besessen haben soll. Das war eine Lüge. Powell sollte seinen Auftritt später als den Schandfleck meiner Karriere bezeichnen. Zum Zeitpunkt dieser Rede hatte sich die Regierung von George W. Bush schon längst entschlossen, den Irak anzugreifen, ganz gleich, was der Sicherheitsrat entscheiden würde. Dennoch wollte sie das Mandat, denn aus der Perspektive der Vereinigten Staaten legitimierte und legalisierte es den geplanten Krieg, nicht nur vor anderen Staaten, auf deren Unterstützung die USA hofften, sondern auch vor der amerikanischen Bevölkerung und gegebenenfalls vor der Bevölkerung anderer Staaten. Auch die Russische Föderation suchte nach einer völkerrechtlichen Argumentation, die die Invasion der Ukraine rechtfertigen könnte. Zuerst war es der angeblich notwendige Schutz der russischstämmigen Bevölkerung im Donbass vor einem angeblich bevorstehenden, nicht existenten Genozid durch die Ukraine. Dann war es eine präventive Verteidigung, weil die Ukraine ihrerseits kurz vor einem Angriff auf Russland gestanden haben soll. Zudem vermied der Kreml lange das Wort Krieg und führte sogar Gesetze ein, die die Verwendung des Begriffs mit Bezug zur Ukraine unter Strafe stellte, und sprach stattdessen von einer Spezialoperation. Neben der innenpolitischen Dimension geschah das alles auch mit Blick auf das Völkerrecht, das Krieg verbietet, Selbstverteidigung aber erlaubt. Es ist interessant, dass Staaten bestrebt sind, ihre militärischen Aktionen mit völkerrechtlichen Argumenten zu garnieren, um diese Kriege gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, ihren Verbündeten und den Gesellschaften in anderen Ländern zu legitimieren und legalisieren. Wir sehen aber gleichzeitig, dass die Normen Staaten nicht davon abhalten können, Krieg zu führen, wenn sie darauf abzielen. Meines Erachtens resultiert das aus der falschen Annahme, dass Normen per se eine Wirkung entfalten können. Doch Normen wirken nicht, gerade wenn es um Krieg und Frieden geht, weil es sie gibt, sondern weil es Mächte gibt, die an ihrer Umsetzung interessiert sind und auf ihre Einhaltung bestehen. Die Idee, dass man Kriege durch eine starke Verrechtlichung minimieren kann, leidet letzten Endes an dem Problem, dass es Staaten braucht, die diese Regeln auch durchsetzen. Das ist die eigentliche Aufgabe des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Wenn er aufgrund unterschiedlicher Interessen der ständigen Mitglieder handlungsunfähig ist, sind die Chancen, einen Krieg verhindern zu können, marginal. Insbesondere gilt das für die ständigen Mitglieder selbst, die sich bei kleinen und mittelgroßen Staaten auf Sanktionen einigen können, ihre eigenen Aktionen aber immer schützen werden. Das System hat dort seine Grenzen, wo sich Staaten nicht unterwerfen wollen.